Be gone now, Arya.
Come with me. Run.
The first sword of Braavos does not run.
What do we say to the god of death?
Not today.
Go.
Kompott 340, Kratz geht. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 340. Kompott, den ich am heutigen grauen und ein bisschen fieseligen Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich? 28. September 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir?
It is 11:38.
Und nicht 37, das hätte sich ja noch reimen können. Nun ja, das Intro ist so ähnlich wie letzte Woche. Quasi die zweite Hälfte von Not Today. Aus gegebenem Anlass. Der ist so ähnlich wie letzte Woche. Weil ich bin schon wieder nicht im Krankenhaus. Was ihr hier allerdings auf und in die Ohren bekommt, sind keine Kratzer. Es sei denn, ihr macht euch selber welche rein. Sondern wieder zwei Teile Politik. Ein Teil Tech inklusive Space und, nee, Mafia und Space. So rum. Und mit Neuem vom Auge und der nächsten Runde Krankheitsgeschichten, die ich dann aus dem Hut geholt habe. Weil da war noch was. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine längliche Terrorecke, eine nicht ganz kurze Atomecke, ein bisschen was an Isalarm und noch mehr, das Ganze in Überlänge, versteckt. 10 Grad Sunnige. Nö. Cool Greetings. Die 10 Grad, die winscheln wie 10, Comfort Leveln wie 8 und der Wind macht 13 bis 22 oder hier 15 km/h aus dem Southwest. Auto. Solange es nicht regnet. So. Da hätten wir dann. Erstmal die Terrorecke. Geht los mit US-Bieren, weil die US-Regierung hat den Angriff auf das Konsulat in Libyen vor einer Woche, also vor zwei inzwischen, erstmals als Terroranschlag bezeichnet. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, die Tötung des US-Botschafters und drei weiterer Diplomaten in Benghazi gehe auf das Konto von Extremisten. Nach Angaben der libyschen Regierung gibt es Hinweise auf eine Beteiligung der islamistischen Gruppe Ansar al-Sharia, die Verbindungen zu Al-Qaida haben soll. Bisher ging die Regierung in Washington davon aus, dass der Angriff am Jahrestag der Anschläge ein spontaner Racheakt für das islamfeindliche Schmähvideo gewesen wäre. Stellt sich raus, na ach, ist es nicht, weil Leute, die ihre Religion beleidigt, fühlen selten mit Raketenwerfern oder was weiß ich, was sie da in großem Gebomb dabei hatten, durch die Gegend ziehen. Ist vom letzten Freitag. Am Samstag gab es dann NSU-Rocker, weil in der NSU-Affäre führen nun auch Hinweise ins Berliner Rockermilieu. Nein, tun sie nicht. Wie die DPA aus Sicherheitskreisen erfuhr, wurden nach einer Schießerei vor dem Clubhaus der Bandidos im Stadtteil Wedding am 5. Juli DNA-Spuren gefunden. Diese wiesen teilweise Übereinstimmungen mit DNA-Spuren aus dem letzten Versteck des nationalsozialistischen Untergrunds in Zwickau auf. Was heißt, wiesen teilweise Übereinstimmungen auf? Bestehen auch aus Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin? Ja, das tun sie ungefähr alle. Oder was? Also ein bisschen mehr Details wären da echt schon unheimlich praktisch, DPA. Wenn ihr nur so auf dem extrem High-Level rumblubbert, dann ist der Informationsgehalt dummerweise ungefähr null. Dies berichtet auch Spiegel Online, wie die Berliner Polizei. Die Berliner Polizei wollte sich auf Anfrage nicht äußern und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Ja, was sollen die auch sonst groß machen? Na, also, DPA blubbert sich da ins Recht. Dann gab es die Freiliste. Die US-Regierung hat eine Liste von 55 Guantanamo-Häftlingen, KZ-Insassen ist der Fachbegriff, veröffentlichte, die freigelassen und in andere Staaten gebracht werden können. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP befindet sich auf der Liste auch der letzte britische Guantanamo-Insasse. Die britischen Behörden forderten seit 2010 seine Freilassung. Die Veröffentlichung der Namensliste wurde von Hilfsorganisationen begrüßt. Amnesty International verlangte, die 55 Häftlinge sofort in Länder zu bringen, die ihre Rechte anerkennen würden. Insgesamt gibt es in Guantanamo noch knapp 170 Gefangene. Insassen. Hubschrauber. Also, die US-Regierung hat da mal eine Liste rausgelassen mit Leuten, die übrigens keine Terroristen sind und die in Gitmo rumsitzen. Gefoltert werden oder zumindest wurden. KZ-Insassen. Na? Und übrigens rechnet nicht damit, dass die auch nur ein "Oh, tut uns leid" bekommen werden, wenn sie denn mal irgendwann entlassen werden. Na? Und für den Fall, dass irgendjemand in Deutschland sich aufplustern sollte, was spannenderweise in dem Dunstkreis auch überhaupt nicht passiert ist, da gibt es den Herrn Kurnatz, der vom Herrn Steinschreier in Gitmo hängen gelassen wurde. Na? Der Herr Steinschreier, der auch bitte seine Fresse niemals aufmachen sollte mehr. Na, einer von den drei Pfeifen, die sich für Kanzlerkandidaten würdig bei der SPD halten. Ich merke doch bereits Hubschrauber, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo der ist. Ganz davon abgesehen, dass hier Bäume sind. Dass der also auch irgendwie einigermaßen fast über mir schweben könnte, ohne dass ich ihn sehen würde. So, dann gab es ein Innenboot. Mehrere Innenvollidioten der Bundesländer sind der Auffassung, dass ein neues NPD-Verbotsverfahren Erfolg haben könnte. Bayerns Innenvolltrottel Herrmann, CSU, sagte der Süddeutschen Zeitung, aus der bisherigen Materialsammlung gehe sehr deutlich hervor, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Haltung vertrete. Aus diversen Verfassungsgerichtsurteilen geht übrigens hervor, dass eine gewisse CDU und eine gewisse CSU eine noch viel verfassungsfeindlichere Haltung vertreten, weil sie nämlich nicht nur die Verfassung brechen wollen, sondern dies auch regelmäßig tun. Herr Mann, nehmen Sie Stellung. Hinter mir. Oh, egal. Auch der rheinland-pfälzische Innenvolltrottel Levenz, SPD, betonte, er sehe große Chancen, ein Verfahren auf den Weg zu bringen. Ja, ein Verfahren auf den Weg bringen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ihr beweisen müsst, dass sie irgendetwas Böses auch tatsächlich getan haben. Das wiederum wird schwer, Herr SPD-Innenvollidiot. Übrigens, die SPD, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, war nicht unter dem Innenminister Schilly das Schaf ein gewisses Luftsicherheitsgesetz mit, ja, und Flugzeuge, die uns nicht gefallen, dürfen wir abschießen, egal, ob da nur friedliche Zivilpersonen an Bord sind, was ein gewisses Bundesverfassungsgericht ebenfalls als Bruch derselben gesehen hat. Die Unterlagen zeigten, dass die NPD von blankem Hass gegen den Staat getrieben sei. Naja, die anderen Parteien sind getrieben von blankem Hass gegen die Bürger, das ist auch nicht wirklich besser. Zuversichtlich zeigte sich auch Nordrhein-Westfalens Ressortchef Jäger, ebenfalls SPD. Bundesinnenterror Brühlrich hatte dagegen nach Durchsicht der Materialsammlung erklärt, er schließe einen neuen Verbotsantrag zwar nicht aus, sei aber sehr skeptisch. Wenn selbst dem Brühlrich auffällt, dass er dünn ist, frage ich mich, warum fällt den anderen Innenvollidioten das nicht auch auf? Der Brühlrich ist nicht der schnellste Denker, ist nicht die hellste Lampe. Da könnte man vielleicht mal auf die Idee kommen, wenn dem irgendwas auffällt, dass das vielleicht eventuell unter Umständen offensichtlich sein könnte. Ja, aber ganz davon abgesehen, dass ausgerechnet die Pfeifen, die sich da in die Presse kullern. Also deren Track Record ist auch nicht 100% grundgesetzkonform. Da fehlt eigentlich nur noch, dass Bouffier sich in die Presse kullert und verkündet, ja, also Demonstranten abschlachten ist böse. Ja, da war mal was in Stuttgart, Herr Bouffier. Herr Bouffier, da gut. Naja, ja. So, dann gab es ein Beavmenti. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat nämlich Medienberichte über Verbindungen zwischen der rechtsextremen NSU und dem Rockermilieu zurückgewiesen. Ein Sprecher der Behörde teilte mit, die wenigen Übereinstimmungen bei den DNA-Spuren seien kein Beweis, dass sie von einer und derselben Person stammt, dann auch die bisherigen Ermittlungen hätten keine Anhaltspunkte für strafrechtliche relevante Verbindungen ergeben. Oder anders ausgedrückt, die Bundesanwaltschaft sagt, was ihr euch da aus dem Arsch gezogen habt, habt ihr euch aus dem Arsch gezogen, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ob da jetzt was dran ist, kann ich nie einschätzen, aber die Bundesanwaltschaft sagt zumindest die DPA, ihr habt euch da was aus dem Arsch gezogen. So, nachdem DPA nicht besonders ausführlich war, wie ich bereits erwähnte, nehme ich das jetzt einfach mal als, da ist nix, sagt die Bundesanwaltschaft zur Kenntnis. So, am Sonntag gab es dann eine Belgnahme. In Belgien sind nämlich die Sicherheitsbehörden gegen ein radikal-islamisches Terrornetzwerk vorgegangen. Ein radikal-islamisches Terrornetzwerk, bei dem 4 Verdächtige in Brüssel festgenommen wurden. 3 weitere sollen von Frankreich ausgeliefert worden. Ui, ein Terrornetzwerk bestehend aus 7 Personen. Wow. Ein riesiges, gigantisches Terrornetzwerk. Ich finde, mit den Begriffen solltet ihr ein bisschen vorsichtiger sein, aber... Die Gruppe hat nach Erkenntnissen der belgischen Ermittler junge Männer nach Somalia geschickt, um dort für die Al-Shabaab-Miliz zu kämpfen. Ah ja, na dann. So, dann gab es ein Sprengständnis. Der langjährige V-Nazi der Berliner Polizei, Thomas S. Punkt, hat zugegeben, der späteren Neonazi-Terrorzelle NSU Sprengstoff besorgt zu haben. Der Auftrag dazu sei von einem der 3, Uwe Mundlos, gekommen, sagte der Mann der Welt am Sonntag. Er habe das auch gemacht, um Beate Zschäpe zu imponieren. Mit Beate Zschäpe, der Frau aus dem Neonazi-Trio, war er nach eigener Schilderung 1996 kurzzeitig liiert. Der V-Nazi soll bereits 2002 Hinweise auf den Verbleib der Terrorgruppe geliefert haben, denen aber nicht nachgegangen wurde. So, erste Frage, die sich mir aufdrängt, warum wurde denen denn nicht nachgegangen? Liebe Vollidioten, fangt an zu stricken. Und zwar eine sehr ausführliche Geschichte, warum es euch technisch, organisatorisch, zeitlich, whatever, völlig unmöglich war, den Hinweisen nachzugehen. Denn ganz offensichtlich hattet ihr diese Hinweise. Wenn euer V-Nazi, dem ihr erlaubt habt, den Nazis Sprengstoff zukommen zu lassen, ne, später als ihr den Sprengstoff wiedergefunden habt, Sprengstoff! Vor allen Dingen, wenn es echter Sprengstoff war, was ja, wird ja von niemandem bestritten, dass es echter Sprengstoff war. Da hätten die damit ja tatsächlich Leute umbringen können. Ja, beziehungsweise, es gab ja einen Sprengstoffanschlag in Köln. Ja, also der hat aber mit den Nazis, die damit Sprengstoff erwischt wurden, nichts zu tun. Das war die Türkenmafia. Ja, sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Hint, ja, habt ihr. Na, also, fangt an zu stricken. Warum wurde den Hinweisen nicht nachgegangen? Na, das soll bitteschön eine sehr ausführliche Geschichte werden. Weil ein, ja, wir hatten ja keinen Bock drauf, ist ein bisschen sehr dünn. Ja, das sind ja nur Nazis. Wir wissen ja alle, die Russen sind ja viel gefährlicher. Ja, nee, ist klar. Na, reicht alles nicht an Begründungen. Na, also der V-Nazi hat selber gesagt, ja, er hat den Nazis da Sprengstoff zukommen lassen. Wer wusste alles davon? Sein offizieller Mitarbeiter? Na, übrigens, ich plädiere dafür, dass wir die V-Nazis jetzt auch offiziell mal als inoffizielle Mitarbeiter bezeichnen. Weil es kann doch nicht sein, dass bei der Stasi inoffizielle Mitarbeiter böse sind. Bei dem Bundesverfassungsinnengeheimdienst inoffizielle Mitarbeiter aber völlig in Ordnung sind. Na, weil wo ist denn da der Unterschied? So. Dann gab es übrigens Star-V, weil der frühere Berliner V-Nazi mit Kontakten zur rechtsextremen Terrorzelle NSU war nach eigenen Angaben schon zur DDR-Zeit ein Informant der Polizei. Der Mann bestätigte der Zeitung Welt am Sonntag, die Polizei habe ihn regelmäßig aufgesucht und dabei Druck ausgeübt. Dass er als Informant geführt worden sei, habe er nicht gewusst. Die Zeitung schreibt unter Berufung auf Stasi-Papiere, bei den Nachforschungen in den 80er Jahren sei es um die politische Haltung von Fußballfans gegangen. In der NSU-Affäre steht Berlins Innenvollidiot Henkel unter Druck, da der Bundestagsuntersuchungsausschuss erst verspätet über den V-Nazi informiert wurde. So, da haben wir aber eine schöne Verbindung. Der V-Nazi war also auch schon Stasi-Informant, beziehungsweise Polizei. Hat ja mit der Stasi nichts zu tun. Na? So, wir haben also in Thüringen war es. Also irgendwo haben wir jedenfalls ein landeskriminelles Amt, ich müsste nachgucken, welches landeskriminelle Amt es war, was einen Nazi als inoffiziellen Mitarbeiter geführt hat. So, hier gibt es einen inoffiziellen Mitarbeiter, der später als V-Nazi geführt wurde. Die ganze Geschichte sieht aus wie, die haben da einfach genau das weitergemacht, was sie vor der Wende gemacht haben. Warum? Wo doch vor der Wende der böse, böse Unrechtsstaat war. Nach der Wende der großartige, großartige Rechtsstaat, in dem Nazis 10 Jahre lang gemorden durch die Lande ziehen können. Ja, das ist in Ordnung, weil Informationen von V-Nazis werden nicht nachgegangen, weil die Liste an Dingen, die in der Begründung zu stricken sind, die wird länger. Immer länger. Ja? Ich meine, ich kann mir jetzt auch selber eine Verschwörungstheorie stricken. Die wird dann allerdings ziemlich krude. Ist aber wahrscheinlich irgendwie lustiger als eure Verschwörungstheorie. Ja, wir konnten dem nicht nachgehen, weil wenn wir dem nachgegangen wären, hätten wir ihn ja aufgedeckt. Ja und? So, dann gab es Henkel, weil er vertrauliche Dokumente der Berliner Polizei erhöhen den Druck auf Innenvolidiot Frank Henkel. Laut Spiegel nähren sie Zweifel an seinen Aussagen in der Affäre um einen V-Nazi. Ein Schreiben vom Berliner Staatsschutzchef Oliver Stäbchen an die Bundesanwaltschaft belege, dass die Polizei die Akten über den V-Mann habe zurückhalten wollen. Demnach soll der Beamte die Übersendung nach Karlsruhe verweigert haben, weil eine Einsicht durch den NSU-Untersuchungsausschuss nicht ausgeschlossen war. Nein, wir geben euch Bundesanwaltschaft die Akte nicht, sonst kommt der Untersuchungsausschuss und zieht die auch. Auch hier bitte. Stricken. Schnell. Na? Der Herr Henkel, ich würde mal sagen, es würde mich überraschen, wenn der Herr Henkel die volle Dauer der Amtsperiode als Innensenator verbringen darf. Wenn ihr ihn übrigens fristlos entlasst, denkt dran, ihm auch jeden Pensionsanspruch aus seiner Tätigkeit abzuerkennen. Am Montag gab es dann den NP-Däger, weil Nordrhein-Westfalens Innenvolltrottel Ralf Jäger eindeutige Hinweise auf eine enge Verbindung zwischen der NPD und gewaltbereiten Kameradschaften sieht. Diese Hinweise könnten hilfreich für ein NPD-Verbotsverfahren sein, sagte er der WAZ Mediengruppe. Herr Jäger, Ihnen ist schon bekannt, dass Reines, ja, da ist ein NPD-Fuzzi und da, der hat auch den Gewaltbereiten geholfen, ein bisschen dünn ist. Ihr müsst nämlich beweisen, dass die Partei den Gewaltbereiten geholfen hat und nicht einzelne Figuren aus. Einzelne Figuren aus ist ein bisschen dünn. Jäger hatte im August 3 Kameradschaften in NRW verboten. Dabei waren 1000 NPD-Wahlplakate beschlagnahmt worden. Jetzt sei ein noch deutlicherer Hinweis aufgetaucht. Ein Plakat, das der damalige NPD-Parteichef Udo Voigt dem neonazistischen Kameradschaften persönlich gewidmet habe. Ja wie, das alles? Ja, dass ein Nazi mit gewaltbereiten Nazis was anfangen kann, das überrascht außer dem Herrn Jäger vermutlich niemanden. Aber hey. So, dann auch am Montag gab es Eskerlin, weil die Berliner Polizei untersucht mit einer Sonderkommission, was mit dem Hinweis ihres V-Nazis Thomas S. zur NSU passiert ist. Die neue Gruppe prüfe, ob die Informationen des NSU-Helfers weitergeleitet wurden oder nicht. Und wenn nicht, von wem und warum? Ausführliche Begründung. Stricken. Zack, zack. Sagte Polizeipräsidentin Margarete Koppers im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Thomas S. hatte den Beamten 2002 gesagt, er kenne jemanden, der Kontakt zu 3 untergetauchten Leuten aus Thüringen habe. Dieser Hinweis blieb möglicherweise unbeachtet. DPA, ihr strickt da auch an einer Story. Strickt mal schneller, mich würde mal interessieren, wie ihr das Ding schnitzen wollt. Möglicherweise? Der blieb nicht möglicherweise unbeachtet, sondern es ist kein mobiles Sonder- oder sonst was Einsatzkommando bei den Nazis aufgelaufen. Die sind nicht festgenommen worden. Da gibt es irgendwie nicht so unheimlich viele Möglichkeiten, warum das passiert ist. Also ich meine, was mir so einfällt, ja, der Hinweis ist irgendwo versackt. Wo, warum, wann, von wem. Der Hinweis ist zwar an die richtige Adresse gegangen, stellte sich aber als falsch heraus. Würde ich nicht absolut ausschließen wollen. Dann dürfte es dafür aber eine entsprechende Akte geben, nachdem es doch alles in Akten gibt. Ja? Beziehungsweise schnell, Akte ab in den Schredder. Oder dem Hinweis ist zwar nachgegangen worden, es stand auch ein mobiles Sonder- oder was weiß ich nicht, Einsatzkommando bei denen vom Haus, hat dann aber nicht zugeschlagen, weil, das ist die Theorie mit, da muss man dann aber noch eine richtig gute Theorie zu stricken, weil, No? Die hatten Sprengstoff. Sie wären international gesucht worden. Oder wenigstens national gesucht worden. Sie wären überhaupt gesucht worden, ja, wenn sie gesucht worden sind. Nicht besonders intensiv, offensichtlich, weil sie sind nicht festgenommen worden. Na, Frau Schäper hat sich selbst gestillt. Die anderen zwei Pfeifen haben sich selbst entleibt. So zumindest die offizielle Story. So, dann gab es den Prüfrichter. Bundesinnenterror Hans-Peter Bröhrig geht Hinweise nach, dass einer der Beschuldigten des NSU-Verfahrens möglicherweise vor 10 Jahren in der NPD V-Nazi für eine Sicherheitsbehörde war. Alle relevanten Akten aus dem damaligen NPD-Verbotsverfahren würden gesichtet und die damit betrauten Mitarbeiter befragt, teilte das Ministerium mit. Die haben natürlich alle keine Erinnerung daran, beziehungsweise haben ihr Ehrenwort gegeben, dass sie das nicht weitergeben. Nachdem der Fettsack Kohl gerade in der CDU aufgetaucht ist, wieder, weil, naja, er ist ja so der Held. Nee, kann man ja sein Geblubber einfach mal recyceln. Außerdem habe das Innenministerium allen Sicherheitsbehörden um Stellungnahmen gebeten. Nein, das können wir leider nicht, denn die Akten werden gerade geschreddert. Ja. Auch der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages sei informiert worden. Wann? 3 Wochen später. Wohlringen gab es dann. Der mutmaßliche NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben war nach Behördenangaben kein V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes. Das erklärte eine Verfassungsschutzsprecherin in Erfurt. Weil sie haben keine Akten darüber, dass er Geheimdienst inoffizieller Mitarbeiter war. Ja, dass sie keine Akten haben, ist ja nun überhaupt kein Beweis. Na, also woher wollen die wissen, dass jemand nicht Informant war? Weil sie keine Informationen gefunden haben, in denen drinnen steht, er sei Informant. Das ist sehr dünn. Also genau genommen sehe ich das nicht als Beweis an. Das sehe ich als Behauptung an. Unbewiesene solche. Und ich meine, unbewiesene Behauptung kann ich Unmengen aufstellen. Ja, der Herr Friedrich hat eine Atombombe in seiner Unterwäsche versteckt. Das Bundesterrorministerium hatte gestern von Hinweisen gesprochen, wonach einer der Beschuldigten aus dem Umfeld der NSU-Terrorzelle möglicherweise in der NPD als V-Mann für eine Sicherheitsbehörde tätig gewesen sei. Wohlleben sitzt seit Ende November 2011 in Untersuchungshaft. Ja, deswegen wird er es dann auch nicht gewesen sein, weil den hätte man ja sofort festgesetzt. Da könnte man dann ja tätig werden. Nein, das geht ja nicht. Das muss jemand sein, den man nicht mehr festsetzen kann. Vor allem, der könnte ja reden. So, gestern gab es dann die Waffensuchpanne, weil der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages mögliche Ermittlungspannen bei der Waffenspur in der Neonazi-Mordserie sieht, weil das Bundeskriminalgeheimdienstamt ist dann irgendwann ja auch mal auf den Trichter gekommen worden, dass wenn da immer mit derselben Waffe gemordet wird, man vielleicht mal rausfinden könnte, wo denn diese Waffe herkommt. Die haben auch bei dem was ein Laden. Also jedenfalls da, wo die Waffe verkauft wurde, angefragt, ob denn da Türken die Waffe gekauft hätten. Und nachdem es da hieß, nö, Türken haben die Waffe nicht gekauft. Und sie sagt, na dann wird das keine Spur sein. Weil, müsst ihr wissen, wenn immer mit derselben Waffe Leute umgebracht werden, dann ist ja nicht interessant, ist, wer denn diese Waffe denn erworben hat, wenn es nicht Türken waren. Ja, weil die Leute, die Waffe erworben haben, ja überhaupt keine Ahnung haben, wie die Waffe denn da hinkommt, dass da jetzt Leute mit umgebracht werden. Na? Da ist jemand auf der Spur schon 2004 gewesen, hat die aber kalt werden lassen. Warum? Ist das Bundeskriminalgeheimdienstamt zu dämlich, wenn da eine Waffe zum mehrfachen Mord verwendet wird, auf die Idee zu kommen, dass derjenige Mensch, der diese Waffe erworben hat, vielleicht eine Idee davon haben könnte, wie sie denn dahin gelangt ist, dass sie jetzt für Morde verwendet wird? Dass man den zumindest mal freundlich befragen könnte, ob er eine Idee haben könnte. Nein, ach, Nazis waren das nicht. Das war die Türkenmafia, wisst ihr. Ja, nein, war es nicht. Na, also, die sind da hingegangen und haben gesagt, nein, also Nazis können es auf gar keinen Fall gewesen sein. Warum können es Nazis nicht gewesen sein? Sehr dämliches Bundeskriminalgeheimdienstamt. Übrigens, ne, hier, GdP. Herr Wittaut, wenn die nicht dämlich waren, weil sie haben ja gesagt, die Vorwürfe, dass die Polizei alle zu dämlich gewesen wären, den Vorwürfen nachzugehen. Na, also stricken Sie auch mal eine Erklärung, wie es denn dazu kommen kann. Ja, die haben da eine Waffe. Ja, die fragen da, wo die Waffe verkauft wurde, an, wer hat denn die Waffe gekauft? Können das Türken gewesen sein? Nein, Türken können es nicht gewesen sein. Anstatt dann einfach mal die freundliche Frage zu stellen, haben Sie denn eine Idee, wer es denn sonst gewesen sein könnte? Ja, das waren so Leute, die hatten gerade eine Chemotherapie hinter sich. Die hatten überhaupt keine Haare. Und da bin ständig was von Adolf gefaselt. Ja, oder wie auch immer Nazis sich so irgendwie in freier Wildbahn verhalten, wenn sie sich unbeobachtet wähnen. Na, das wurde nicht gefragt. Warum nicht? Herr GdP-Vorsitzender, stricken Sie eine Theorie. Aber zack, zack. So, dann gab es Neues vom Atom. Da gab es erstmal letzten Freitag die Verzahlung, weil die Bürger sollen die Mehrkosten durch das geplante Abschaltverbot für unrentabel gewordene Kraftwerke bezahlen. Ja, wer denn auch sonst? Wo kämen wir denn auch hin, wenn die Leute, die das Geld überhaben, es bezahlen müssten? Das geht aus dem Gesetzentwurf vor, der der deutschen Presseagentur vorliegt. Die Bundesregierung plant, Gaskraftwerke aus Gründen der Versorgungssicherheit im Winter notfalls per Gesetz zum Weiterbetrieb zu zwingen. Die Gesamtkosten könnten bis zu 287 Millionen Euro betragen. Kann man jemand sich hinsetzen und mal kurz eine Summe bilden? Wie viel bezahlen jetzt eigentlich die Bürger schon zusätzlich? Na, die Stromleitungskosten für besonders energiehungrige Unternehmen, die Stromkosten generell für die anderen besonders hungrigen Unternehmen, die Umweltabgaben für Unternehmen, die sie einfach nicht zahlen wollen. Ja, würde mich jetzt einfach mal eine Summe interessieren. Wie viele Milliarden zahlen wir eigentlich schon an Subventionen? Diese sollen die Verbraucher unter anderem über den Strompreis bezahlen. Und dann, wenn der Strompreis steigt, dann zeigen sie alle wieder auf die Energieunternehmen und sagen, böse Energieunternehmen, böse Energieunternehmen, böse. Ja, hallo, Bundesregierung, wenn ihr sämtliche Kosten auf alle Bürger abwälzt, könnte man vielleicht mal auf die Idee kommen, dass das eventuell unter Umständen nicht großartig sein könnte. Ich weiß auch nicht, warum. Warum spricht eigentlich die sprechende Uhr so extrem leise, wenn sie überhaupt spricht? Ich bilde mir ein, ich hätte sie eben gehört. Drehen wir mal die Lautstärke. Warum? Wie geht? Maximum.
It is 8:50.
Also. Warum haben wir die nicht dauernd auf Maximum? Für einen durchschnittlichen Haushalt werden Zusatzkosten von maximal 1,55 Euro pro Jahr veranschlagt. Ja. Und dann bilden wir mal wieder eine Summe, weil ihr bildet ja gerne Summen. Na, also bei den Krankenversicherungen, das sind ja zig Milliarden zu viel Geld. Von denen zig Milliarden im nächsten Jahr schon alleine deswegen wieder weg sind, weil, hoch. Aber so, dann gab es, im Atomkraftwerk Three Mile Island letzten Donnerstag eine Sicherheitsschwankung, wie hier Trollfe schreibt. Ein Problem im Kühlkreislauf. Das hätte sich nämlich automatisch heruntergefahren, wo ich mich irgendwie frage, wie in Three Mile Island, das ist doch da, wo die erste große Kernschmelze passiert ist. Da gibt's noch ein aktives AKW? Hä? Ja, aber keine Sorge, liebe besorgten Anwohner. Wenn ihr jetzt noch nicht Krebs habt, dann kriegt ihr es jetzt auch nicht mehr. Nein, warte, falscher Zettel. There's absolutely no danger whatsoever to the public health and safety. We have design features in the plant that when something unusual occurs in the plant would automatically shut down and that's what happened today. Nur nochmal fürs Protokoll. Fukushima, die Kraftwerksreaktoren wurden alle auch automatisch heruntergefahren. Wie wir nach Fukushima wissen dürfen, reicht ein zum Zeitpunkt eines Erdbebens herunterfahren aber nicht aus, um das Kraftwerk in einen permanent sicheren Zustand zu versetzen. Weil es dann nämlich auch noch Monate Kühlung, aktiver Kühlung bedarf. Und wenn da kein Strom rangekarrt werden kann, weil die Stromleitungen alle weg sind, die externe Stromversorgung weggespült wurde, die Reaktordruckbehälter alle irgendwie doch ziemlich Schweizer Käsig mit Löchern aussehen, dann ist das schlecht, weil, ist halt schlecht, ne? Auf die Idee könnte man dann vielleicht auch irgendwie in den USA mal irgendwann gekommen sein. Nein, sowas. Mein Fritzenkasten hat sich mal wieder eine neue IP zugelegt. Jetzt. So, dann gab es Asszweifel, weil der Vorsitzende der Entsorgungskommission des Bundes Seiler bezweifelte, dass die Atomfässer im Salzbergwerk Asse geborgen werden können. Die Rückholung entwickle sich mehr zu einer, so Seiler wörtlich, Mission impossible. In der Frankfurter Rundschau schlug er vor, Barrieren vor die Assekammern zu bauen und die Hohlräume des Bergwerks mit Feststoff zu verfüllen. Das senke die Gefahr, dass Radioaktivität ins Grundwasser gelangen könne. In dem Salzbergwerk lagern rund 126.000 Atomfässer, die nach den Plänen des Bundesumweltministeriums in ein anderes Endlager kommen sollen. Seit dem Frühjahr stockte die Rückholung der Fässer, weil eine Passage des Werks wegen Einsturzgefahr gesperrt werden musste. Bundes, welches Ministerium war es doch gleich, oder welches Amt war es doch gleich, hat doch vor Ewigkeiten schon verkündet, die Rückholung aus Asse geht nicht. Geht gar nicht. Wo es dann irgendwie aus der Regierung hieß, doch, das geht doch. Irgendwie. Wir haben zwar keine Ahnung wie, aber keine Angst, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Ja, aber hey, das wird uns jetzt als Neuigkeit verkauft, dass da übrigens keine Rückholung möglich ist. Zu mir dann nur einfällt, ja, ich dachte, es wäre allgemein bekannt, dass da keine Rückholung möglich ist. So, dann gab es das Asyl, weil alle Atommüllfässer aus dem maroden Salzbergwerk Asse zurückzuholen. Das bleibt das Ziel des niedersächsischen Umweltministers Stefan Birkner. Ob und inwieweit es gelinge, müsse geklärt werden, sagte er. Ziel bleibe, die Abfälle da herauszuholen. Der Vorsitzende der Entsorgungskommission des Bundes, Michael Seiler, hatte in der Frankfurter Rundschau bezweifelt, dass die Atomfässer geborgen und in ein anderes Endlager gebracht werden können. Also, das passiert wieder genau das, was auch beim letzten Mal passiert ist, als klar wurde, das mit der Rückholung, das wird nichts. Es gibt dann wieder irgendeinen Vollidioten, der sich hinstellt und sagt, doch, das wird. Ja. Jetzt bitte mal eine ausführliche Liste der Begründungen, warum denn die Aussage des Fachexperten da nicht stimmen kann. Sie haben 10 Minuten. So, am Dienstag gab es dann die Oktan-Kündigung, weil Bundesumweltmeier für den Oktober einen Gesetzentwurf zur Suche nach einem Atommüllendlager anstrebt. Dazu wolle er mit den Ländern und den Bundesfraktionen Gespräche führen, sagte Altmaier der Braunschweiger Zeitung. Zwar gäbe es noch einige Streitpunkte. Also geht doch. Er sehe aber keine unüberwindlichen Hürden, betonte der CDU-Politiker. Sein Ziel sei es, noch im Herbst ein Gesetz im Bundestag zu verabschieden. Also mal eben irgendwie in 5 Minuten Debatte zu Protokoll genommen und zack, durchgeprügelt. Das ist sein Ziel, oder wie? Ja, viel Spaß dabei. Das letzte Gesetz, was da so durch den Bundestag geprügelt wurde, kam dann hinterher nicht so töfte an. Also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es das letzte war, aber das letzte, was groß untöfte ankam. So, dann gibt's Asse egal, weil der Atommüll im Salzbergwerk Asse ist nach Auffassung der CDU und der FDP im Niedersächsischen Landtag widerrechtlich eingelagert worden. Remind me, wer war denn eigentlich zum Zeitpunkt der Festlegung, dass Asse da irgendwie als Endlager gedient haben hätte können, verantwortlich? Da in der Gegend. Ich weiß es nämlich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es gerade nicht die CDU und die FDP waren, weil sonst würden die ihre Fresse nicht so weit aufreißen. Ist schon irgendwie akut auffällig, aber hey. Zu diesem Ergebnis kommen beide Fraktionen in ihrem Abschlussbericht zum Asse-Untersuchungsausschuss. Politik, Wissenschaft und Wirtschaft hätten gemeinsam Schuld an den Problemen im Atommüllendlager. Lager heißt es in der Erklärung. Von 1971 an wurde die Asse praktisch nicht mehr als Versuchslager, sondern als Endlager genutzt, um den Großteil der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle einzulagern, inklusive hochradioaktiven Abfall, weil da gibt es ja entsprechende Unterlagen, die das aussagen. Wo ja alle sagen, nein, diese Unterlagen stimmen nicht. Aber bei jeder anderen Gelegenheit heißt es immer, nein, also da ist ja nur das drin, was in den Unterlagen steht. Ja, und in den Unterlagen steht das Hochradioaktive, sagt, nein, die Unterlagen stimmen nicht. Warum stimmen ausgerechnet die Unterlagen nicht? Und was sagt euch denn eigentlich, dass alle anderen Unterlagen korrekt wären? No, aber hey. Bundesumweltmeier sagte, er setze weiterhin darauf, die 126.000 Fässer aus dem maroden Salzberg wegzuholen. Was tendenziell ziemlich schwer werden könnte, weil vor allen Dingen zum Schluss die Fässer ja einfach nur noch reingepfeffert wurden. Man also davon ausgehen kann, dass mindestens die letzten paar Fässer, die da reingepfeffert wurden, verstürzt, ziemlich im Arsch sind, kaputt, aufgerissen, ihren Inhalt sonst wohin ergossen. Den komplett wieder rauszuholen dürfte tendenziell eher schwer werden. Aber ja, also ja, die Frage, die sich mir da halt aufdrängt, wer ist denn dafür verantwortlich gewesen? Ja, also ich meine, Gorleben ist ja komplett auf die Mist von Unionspfeifen gewachsen. So, auf wessen Mist ist denn Asse entstanden? Wer hatte wann welche Verantwortung da? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir nicht über den Weg gelaufen. Dann gab es den Mehrschuss, weil die Merkel am Donnerstag, gestern, vor den Ausschuss, den Untersuchungsausschuss geladen wurde in Berlin, um nämlich rauszufinden, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass Gorleben als Endlager da im Raum rumstand. Ja, Frau Merkel, muss man nur noch mal im Hinterkopf haben, ist ja mal Bundesumweltministerin unter dem Fettsack gewesen. Und damit also auch fachlich verantwortliche Ministerin. Und die hat ihr Vorgehen in den 90er Jahren bei der Erkundung des Salzstocks Gorleben als Atommüllendlager verteidigt. Die CDU-Vorsitzende sagte vor dem Gorleben-Untersuchungsausschuss in Berlin, sie weise alle Mutmaßungen zurück, es sei dabei nicht nach Recht und Gesetz gehandelt worden. Welches? Na, aber eben. Dabei habe sie ihre Entscheidung auf der Grundlage fachlicher Einschätzungen getroffen. Fachliche Einschätzungen, die von Anfang an Gorleben nicht als geeigneten Standort gesehen hatten. Gorleben war nie in der Liste der potenziellen Standorte. Gorleben ist von einem Herrn Albrecht bekannt dafür, dass seine Frau Tochter Zensursula ja jetzt durch die Politik tingelt. Handschriftlich in der Liste ergänzt worden. Was ist denn mit den anderen Standorten auf der Liste gewesen? Warum waren die denn ungeeignet? Okay, das ist vor Merkels Zeiten gewesen, da braucht man Merkel nicht fragen für. Nur wenn sich der Standort als ungeeignet erwiesen hätte, seien auch Alternativen zu prüfen gewesen. Weil, müsst ihr wissen, einen Standort alternativlos zu prüfen, nur um am Ende festzustellen, dass er übrigens alternativlos falsch ist, führt dann dazu, dass man dann nochmal ganz von vorne anfangen darf. Das ist gut, weil da ein dreiköpfiger Affe. Was macht der denn hier? Na? Gorleben wegen Sicherheitsbedenken aufzugeben. Es habe aber keine belastbaren Gründe gegeben, Gorleben wegen Sicherheitsbedenken aufzugeben. Nein, die Tatsache, dass da Gas drinne gefunden wurde, ist natürlich kein Sicherheitsbedenken. Ach, wo denke ich denn hin? Das sieht aber nicht so aus, als würden die noch diesen Monat da drüben fertig. Also, hey, diesen Monat. 9 Uhr haben wir nebenbei. Die CDU-Vorblubbernde wies den Vorwurf zurück. Sie habe sich dem Druck der Energieversorgungsunternehmen gebeugt. Die Kosten der Entsorgung hätten zu keinem Zeitpunkt eine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt. Weil, Mr. Western, Gorleben, ne, kann man ja sagen, ja, wir haben hier schon einen fertigen Standort. Haut rein das Zeug, wie in Asse. Ist ja hochsicher, weil die Asse ist ja auch sicher. Frau Merkel möchte mal einen intensiven Ausflug in die Asse unternehmen und mal in der einen oder anderen radioaktiv belasteten Pfütze baden. Plansch, plansch. Die Opposition hielt Merkel erneut vor, sich einseitig und aus politischen Erwägungen auf den Salzstock Gorleben als Atommüllendlager festgelegt zu haben. Merkel war von 1994 bis 1998 Umweltministerin. So. Aber so, dann gab es noch Alternativen, weil Kanzlerin Agenda Merkel hat zum Abschluss ihrer Vernehmung im Untersuchungsausschuss betont, dass Gorleben als Atommüllendlager nicht alternativlos für sie sei. Das Wort alternativlos. Ja, dass Mercedes sich vom Schustermacher trennt, interessiert mich nicht. Das Wort alternativlos sei im Zusammenhang mit Gorleben nicht gefallen. Nee, der Begriff alternativlos ist in dem aktiven Wortschatz ja auch erst aufgetaucht, seit sie Bundeskanzlerin spielt. Natürlich ist er zum damaligen Zeitpunkt nicht aufgetaucht. Der Fettsack hat sich da nicht drum gekümmert. Sie räumte ein, sicher bei der Interpretation einer Studie, die auch andere Salzstöcke als untersuchungswürdig eingestuft hatte, nicht ganz präzise ausgedrückt zu haben. Merkel hatte als Umweltministerin trotz der Studie auf Gorleben beharrt. Na, warum sollte man denn alternativlos nur einen Standort ergebnisoffen untersuchen? Wer ist denn eigentlich so blöd, eine ergebnisoffene Untersuchung mit nur einem Standort machen zu wollen? Frau Merkel. Na, das macht man nicht. Wenn man nur einen Standort untersucht, dann ist man sich doch ganz doll sicher, dass der alternativlos ist, weil es gibt ja keine Alternativen, die man untersuchen würde. Wenn man Alternativen untersuchen wollen würde, können wir ja doch glatt mal mehrere Untersuchungen machen. Gleichzeitig, die tun sich auch nicht weh. Ist ja nicht so, als würde es da irgendwie nur einen einzigen Experten weltweit geben, der das untersuchen könnte. Na, stattdessen muss man dann halt dafür sorgen, dass dann da mehrere Gruppen unterwegs sind und sich die Standorte angucken. Und gegebenenfalls, wenn es nur ganz wenige Experten gibt, dann müssen die halt reisen. Das können die. Dazu sind die technisch in der Lage. Aber so, dann gab es Clean-Zensur, weil Clean-IT ist dann mal wieder in der Presse aufgetaucht. In der letzten Woche, hier am letzten Freitag. Die terroristische Nutzung des Internets soll nämlich eingedämmt werden, weil Clean-IT ist schon mehrfach aufgetaucht, stammt ursprünglich aus Niedersachsen vom Schünepeng und ist eine Public-Private Partnership, was nichts anderes heißt als, das ist das gleiche wie Zensursolar, da sollen Verträge mit den Providern gemacht werden, dass das Internet rauszensiert wird. Weil, müsst ihr wissen, nur ein sauberes und leeres Internet ist ein gutes Internet. Und sauber ist ein Internet nur, wenn man keine Seiten da angucken kann. Gar keine. Aber ja, da habe ich gar nicht die Zeit für mich, da in Ruhe mit zu befassen. Dann gab es noch eine Zensia-Aktion, weil Zensilia hat dann reagiert, nachdem da irgendwie ein Papier inoffiziell rausgesipscht ist aus Clean IT, wo eben das saubere und vor allen Dingen leere Internet propagiert wird. Schon wieder ein Hubschrauber. Zensilia meinte dann, das sei eine huge misunderstanding. It brings together the public and the private partners for open debate on phenomenon on terrorism. Weil, das ist ja gar nicht irgendwie Vollüberwachung. Ach was, gar nicht irgendwie das Internet komplett abschalten, sondern es geht darum, Terrorismus zu verhindern, indem man das Internet abschafft. Aber es geht nicht um die Internetabschaffung. Habe ich das gerade laut ausgesprochen? Ja, So, und dann gab es noch den Islam, da gab es erstmal den Liststurm, weil libysche Demonstranten das Hauptquartier der Gruppe gestürmt hatten, die für die Stürmung der US-Botschaft neulich verantwortlich war. Und jetzt spielt die Fritzbox mit mir wieder alle 5 Minuten neues DSL-Sync, ja? Das Spiel hatten wir schon. Selbst die libysche Bevölkerung findet das nicht lustig, dass da Leute umgebracht wurden. Und hat die Leute umgebracht haben, dann gestürmt. Ob sie da irgendwas erreicht haben, weiß ich nicht. Dann gab es die Brüll-Nicht-Schärfung. Bundesterrorminister Brüllrich lehnt im Zusammenhang mit den aktuellen Provokationen gegen Muslime eine Verschärfung des Strafrechts ab. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte Friedrich, er sei dagegen auf jede konkrete Situation mit einer Gesetzesänderung zu antworten. Stattdessen wird Meinungsäußerung einfach pauschal illegal gestellt, es sei denn, es handelt sich um Verherrlichung des Propheten Friedrich und seines untergebenen Jesus. Ah, falsch rum. Ja. Friedrich ist mal gegen Gesetzesverschärfung. Wundert mich. Aber hey. Und dann gab es noch Islerkel, weil Merkel trotz zur Toleranz gegenüber Muslimen aufgerufen hat. In einer Telefonkonferenz mit CDU-Mitgliedern sagte die Parteivorsitzende auf die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre, wir sollten offen sein und sagen ja, es ist ein Teil von uns. Hat sie sich da gerade vom Gaukidenten distanziert? Frau Merkel fügte hinzu, Christen sollten sich wieder mehr Gedanken über ihre Religion machen und mehr über das Christentum sprechen, als Angst zu haben vor dem Islam. Vielleicht sollten Religionen generell sich einfach mal komplett aus der Politik raushalten. Es wäre eine gute Idee, wenn jegliche Religion ihre dreckigen Finger aus der Politik halten würde, Frau Merkel. Ja, das beinhaltet auch die Juden, auch die Christen und auch den Islam und alle anderen Religionen, die irgendwie der Meinung sind, dass sie irgendwie eine Meinung haben dürfen. Eine Meinung dürfen sie haben, aber bitte politisch die Fresse halten. Dankeschön. Das beinhaltet dann auch so Dinge wie Körperverletzungen. Und da gab es auch noch eine zweite Islerkel-Aussagung, weil die nämlich davor gewarnt hat, auch Muslime in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen. Die Islamististen sind nicht der Islam in Deutschland. Das fällt ihr früh auf, vor allen Dingen, weil ja irgendwie, zumindest in den Medien, jeder, der festgenommen wird als angeblicher Terrorist, wenn er denn dem islamischen Glauben angehört, als Islamist bezeichnet wird. Da könnte sie vielleicht mal bei der Gelegenheit anfangen, eine Definition von, was ist denn eigentlich ein Islamist in Abgrenzung zu einem gläubigen Moslem formulieren. Das hat sie nämlich nicht getan. Und deswegen kann sie schön die Fresse wieder halten. Und dann gab es in Denver noch eine Unheimwahl, weil da gibt es nämlich gar keinen verfassungsmäßig garantierten Anspruch auf geheime Wahlen. Was? In den USA gibt es keinen Anspruch auf geheime Wahlen? Haben die den Arsch offen? Oder hat die den Arsch offen? Saying there is no fundamental right to a secret ballot. A federal judge Friday dismissed a lawsuit filed by elections integrity activists that challenged whether countries can print ballots with identifying numbers that critics say can be traced back to individual voters easily. Also, das Wahlgeheimnis gilt in Denver nicht, sagt eine Richterin. Wait, what? Gab's am Montag. Dann gab es am Mittwoch in einem Job-Kenter einen Menschen, der mit einem Messer bewaffnet auf eine Job-Kenter oder einen Job-Kenter-Angestellten losgegangen ist. Nein, auf eine Job-Kenter-Angestellte. Hintergründe dazu sind keine veröffentlicht worden, aber die Mutmaßung, dass jenes Job-Kenter ihm vorher seine Lebensgrundlage vernichtet hat, wäre zumindest nicht weit von der Hand zu weisen. Und die Vermutung, dass der dann gar keine Zukunft für sich gesehen hat, drängt sich mir geradezu auf. Nein, das rechtfertigt nicht, Leute umzubringen. Aber die Frage, warum denn eigentlich Leuten Menschenrechte aberkannt werden können, obwohl es da ein eindeutiges Urteil eines Bundesverfassungsgerichts gibt, dass das zum Menschen, zum Überleben mindestens notwendige, nämlich Hartz IV, jedem zusteht. Und auf der anderen Seite gibt es dann Sanktionen, dass man bis auf null runter sanktioniert werden kann, dass man von gar nichts leben soll, wie man von gar nichts seine Menschenrechte aufrechterhalten soll, wäre dann nochmal zu klären. Auf die Idee kommt irgendwie keiner. Und dann gibt es ein Kirchenurteil, weil man in Deutschland nicht aus der Kirchensteuer alleine austreten kann. Da hatte 2007 mal einer versucht, aus der Behörde Kirche und nicht aus der Kirche Kirche auszutreten. Gab es jetzt ein Urteil, das geht so nicht. Wobei das Urteil von verschiedenen Leuten verschieden interpretiert wurde. Und in München gab es übrigens auch Organmanipulationsfälle. Im Klinikum rechts der Isar, da mehrere Auffälligkeiten bestehen, wird jetzt weiter untersucht. Details gibt's aber keine. Und weil es keine Details gibt und ich sowieso hier schon arg weit über meine 40 Minuten rüber bin, kommen wir in der Musikecke an, in der sich Alison Krauss mit dem 5. Titel aus dem Album Leiser Song Classic Songs versteckt, den ich bei Yamendo herniedergeladen habe, 3 Minuten 54 ist der lang, trägt den Namen Dark Blue, gefolgt von NSU-Pannen in 3 Minuten 50 aus den letztwöchigen Themen der Woche, was ein D-Radio-Radiosendung ist. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den zugegeben unwahrscheinlichen Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt, könntet ihr das tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 340 Teil 1 einstellt. Ihr könntet auch eine E-Mail schreiben an compiblog@gmail.com oder einen Tweet at Kompott adressieren. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Dark Blue von Alison Krauss und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Circle around the ocean, target where I'll drown. Spotlight by me drifting, bloated and upside down. Floating away from prison, shattering my shell. Finally getting to escape, floating away. Soul, you are my afterlife. And in this same whirlpool, and in this same maze, an unending battle in a tireless haze. Now raise your swords in fear now, and forget your tears lashing out.
Der sogenannte militärische Abschirmdienst verschweigt eine Akte, die er nicht mehr hat. Das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen bunkert eine Kopie dieser Akte in seinen Archiven und schweigt darüber ebenfalls, düpiert dadurch den Untersuchungsausschuss des Bundestages. Und als vorerst letzter Höhepunkt kommt heraus, dass das Berliner Landeskriminalamt seit Monaten einen V-Mann verschweigt, den das Amt mehr als 10 Jahre lang abgeschöpft hat und der in den 1990er Jahren zum Freundeskreis der späteren Terrorzelle gehörte. In der Öffentlichkeit entsteht der verheerende Eindruck von Pleiten, Pech und Pannen, von Tarnen und Täuschen, selbst dem Parlament gegenüber. Zu Recht? Leider ja. Denn wenn viele der derzeitigen Skandale und Pannen bei näherer Betrachtung differenzierter zu bewerten sind, als es manche große Schlagzeile tut, so drängt sich doch der Gesamteindruck auf, dass in vielen Ämtern und Aufsichtsbehörden der Ernst der Lage noch überhaupt nicht angekommen ist. Nehmen wir als Beispiel die Akte Mundlos des militärischen Abschirmdienstes MAD. Kaum ein Wort war in der Berichterstattung darüber zu hören, dass das Amt mit dem sperrigen Namen, über das Soldaten gerne ulken, dort sei man mad, verrückt, durch die Ansprache eines offenkundig rechtsextremen Rekruten genau das getan hat, wozu es da ist: verfassungsfeindliche Bestrebungen in der Bundeswehr entdecken. Kein Wort darüber, dass damals, Mitte der 1990er Jahre, beim besten Willen niemand ahnen konnte, welche monströsen Taten Mundlos später begehen würde. Keine Schlagzeile hatte Zeit für die Formulierung: MAD hatte Erkenntnisse über den späteren Terroristen. Der eigentliche Skandal liegt in der Zurückhaltung der Erkenntnisse in den vergangenen Monaten. Das war dämlich und hat vermutlich niemand mehr geschadet als dem Amt selbst. Denn der Fortbestand des MAD wird seit einigen Jahren immer wieder diskutiert, weil es im Karussell der mehr als 40 deutschen Sicherheitsbehörden der naheliegende Streichkandidat ist. Sicherheitsüberprüfungen kann auch der Verfassungsschutz machen, und im Ausland, zum Beispiel rund um die Bundeswehrstützpunkte in Afghanistan, spielt schon jetzt der Bundesnachrichtendienst eine mindestens ebenso wichtige Rolle, beziehungsweise weiß der BND, sich besser zu vermarkten. Oder wann haben Sie vor dieser Woche schon einmal etwas vom MAD im Auslandseinsatz gehört? Das Amt für den militärischen Abschirmdienst, wie die Behörde ganz korrekt heißt, hat sich über Jahrzehnte so intransparent und abgeschottet gegeben, dass niemand weiß, wozu es eigentlich da ist. Lange war man stolz darauf. Nun könnte die vermeintliche Tugend zu einem gefährlichen Bumerang werden. Das Amt hätte gleich nach der Entdeckung der Terrorzelle in die Offensive gehen können, nach dem Motto: Wir als MAD sind für die Sicherheit in der Bundeswehr zuständig und wir haben schon beim Rekruten Mundlos gesehen, welch gefährliches Potenzial er hat, lange bevor er zum Mörder wurde. Doch man duckt sich weg, belügt die Volksvertreter und bekommt nun die verdiente Quittung. Ich halte es für gut möglich, dass diese Affäre den MAD die Existenz kosten wird. Und zwar aus zwei Gründen. Schon lange wird diskutiert, ob es nicht effizienter wäre, wenn Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst die MAD-Aufgaben übernehmen würden. Vor allem aber, weil die Streichung des Bundeswehrdienstes für Bund und Länder auf wundervolle Weise ein systematisches Problem lösen würde. Der Skandal über die Kooperation der Nachrichtendienste hätte einen Namen. Es gäbe zugleich ein Opfer und ein Ergebnis, nämlich die Streichung des MAD als Erfolg der Politik. Und Bund und Länder müssten einander im Streit um Reformen und Kompetenzen der eigenen Behörden nicht wehtun. Es wäre keine gute Lösung, denn die Reform müsste viel tiefer gehen, das ist längst offenkundig. Aber der Theaterdonner der vergangenen Tage lässt befürchten, dass daraus nichts werden wird. Die Betroffenheit über die mindestens 10 Toten des NSU ist längst dem politischen Alltag gewichen. Synergien bei den Behörden schaffen steht leider nicht mehr auf der Tagesordnung. Am kommenden Mittwoch wird von Bund und Ländern pompös ein Abwehrzentrum rechts eingeweiht, das weit hinter dem systematisch ähnlichen Zentrum für islamistischen Terrorismus zurückbleiben wird. Traurig, aber wahr. Oder um es englisch zu sagen, mad, verrückt.